Sprache und Memes sind ein mächtiges Werkzeug, wenn es darum geht, politische Diskurse zu beeinflussen. Sogenannte Dog Whistles eignen sich besonders gut, um die roten Linien des Sagbaren unauffällig zu verschieben. Denn Teile der Öffentlichkeit ordnen solche Botschaften mit doppeltem Boden oft falsch ein und übersehen ihren radikalen Kern. Wie können wir so etwas erkennen? Und was sind die wichtigsten Codes der extremen Rechten in den USA, die auch hierzulande Anknüpfpunkte haben? Annika Brockschmidt hat Geschichte, Germanistik und War and Conflict Studies in Heidelberg, Durham und Potsdam studiert. Sie ist freie Journalistin, eine der Hosts des Podcasts Feminist Shelf Control und Autorin. Ihr Buch Amerikas Gotteskrieger über die Macht der religiösen US-Rechten war 2021 ein Bestseller. 2024 folgte dann Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Von ihr will ich wissen, welche toxischen Botschaften sind in den letzten Monaten unter dem Radar geblieben? Und welche Codes und Memes sollten wir uns für die Zukunft besser merken? Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Die Codes der extremen US-Rechten.
Ja, liebe Annika, ich freue mich sehr, dich heute hier bei einer Sonderausgabe des Denkangebot-Podcasts begrüßen zu dürfen an einem ganz besonderen Ort. Wir sind nämlich heute hier live bei der Republika in Berlin. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr alle da seid.
Ja, ich freue mich sehr.
Wer dir auf Social Media folgt, hat wahrscheinlich schon bemerkt, dass du einen total süßen Hund hast, nämlich einen Golden Doodle namens Frieda. Frieda hat sogar auch einen Instagram-Account. Mhm. Sag mal, hast du eigentlich eine Hundepfeife und wie funktioniert eigentlich so eine Hundepfeife?
Also ich war sehr begeistert davon. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass mein Hund bei einem meiner Themen tatsächlich auch auf der Leinwand erscheint, Premiere. Tatsächlich hatte ich mal eine Hundepfeife, allerdings reagiert Frieda leider nicht auf diese Hundepfeife, sehr hundeartypisch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie irgendwie gefühlt halb Katze ist. Theoretisch funktioniert aber eine Hundepfeife, sie reagiert nur auf Trillerpfeife, eine Hundepfeife funktioniert so, dass sie quasi Töne produziert, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind, die Hunde aber hören können. Und dann sollte der Hund, wenn der Rückruf funktioniert, kommen. Das ist quasi das Prinzip Hundepfeife, also ein Ton, den nur eine bestimmte Gruppe, nämlich Hunde, hören können und Menschen nicht. Bei Frieda funktioniert das leider nicht, aber sie ist auch ein bisschen speziell.
Dafür aber sehr süß, wie die Bilder zeigen. Ja, wir sprechen heute über sogenannte Dog Whistles. Mit diesem Begriff wird eine ganz bestimmte Form der politischen Kommunikation beschrieben. Es geht nämlich um die unterschwellige Vermittlung von versteckten Botschaften. Und das funktioniert ja ähnlich wie bei einer Hundepfeife. Das heißt, es gibt sozusagen mehrere Frequenzen und der unbedarfte Zuhörer, die Zuhörerin, hört dann vielleicht erstmal so ein kleines Fiepen. Und wenn jemand aber in der Lage ist, diese unterschwelligen Frequenzen, die da versteckt sind, zu hören, dann erschließt sich plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Du beschäftigst dich ja seit sehr vielen Jahren mit der extremen US-Rechten. Kannst du dich noch eigentlich daran erinnern, wann du das erste Mal auf so eine Dog Whistle, auf so einen versteckten Code gestoßen bist, wo du vielleicht auch später gedacht hast, so krass, das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Mhm. Und rückblickend erklärt das vielleicht einiges.
Ja, also ein klassisches Beispiel aus der US-Geschichte. Also wir haben das tatsächlich in der Schule nicht durchgenommen. Deswegen bin ich das erste Mal so in den ersten Unisemestern darauf gestoßen, ist das Beispiel States' Rights, ja, also Rechte für Bundesstaaten. Und das funktioniert als Dog Whistle, als Hundepfeife. Insofern, das ist quasi so ein klassisches Beispiel. Ein Begriff, der erstmal irgendwie harmlos klingt oder der in bestimmten Kontexten harmlos sein kann, der aber, wenn er in einem bestimmten Kontext verwendet wird oder von einer bestimmten Gruppe verwendet wird, bestimmte Dinge kommuniziert, den Sprechenden aber gleichzeitig erlaubt zu sagen, na, aber das habe ich doch gar nicht gesagt, das ist doch gar nicht irgendwie mitgemeint. Beispielsweise, wenn es wie hier um die Kommunikation von rassistischen Ressentiments geht, denn States' Rights war quasi das Argument gegen eine national geltende Bürgerrechtsgesetzgebung und wird also während der Hochzeit der Bürgerrechtsbewegung von denjenigen, die für die Beibehaltung von Segregation sind, benutzt, um zu sagen, quasi, nein, wir sind ja gar nicht rassistisch, sondern es geht uns nur darum, die Gesetzgebungshoheit der einzelnen Bundesstaaten zu schützen, damit nicht von Washington aus einfach hier quasi so durchregiert wird und die Autonomie der einzelnen Bundesstaaten verletzt wird.
Freiheit.
Freiheit, genau. Und das ist eine Rhetorik, die auch nach dem Bürgerkrieg Teil des Mythos des Lost Cause, also quasi so eine Reinwaschung der Südstaatengeschichte und der Gründe, warum die Südstaaten diesen Krieg geführt haben, beinhaltet. Also wird dann gerne gesagt, naja, aber dieser Krieg wurde für States' Rights geführt. Und wenn man vielleicht mal in einer Diskussion irgendwie an einer ungut laufenden Dinnerparty oder so mal in so ein Gespräch verwickelt wird, kann passieren, dann kann man das relativ schnell damit beenden, dass man sagt, ja, der Bürgerkrieg ging um States' Rights. States' Rights, was genau zu tun, nämlich Menschen, schwarze Menschen zu besitzen. Also damit kann man das dann relativ schnell beenden meistens. Aber States' Rights war also in den 50ern und 60ern eine Dog Whistle, die von der in der Organisation bestehenden amerikanischen Rechten, die sich so langsam begann zu ordnen, etabliert hat, um also zu sagen, wink, wink, wir sind gegen Bürgerrechtsgesetzgebung, wir sind für weitere Segregation. Und Barry Goldwater, das ist der erste republikanische Präsidentschaftskandidat und auch der erste Präsidentschaftskandidat überhaupt, hinter dem sich diese entstehende amerikanische Rechte, die vorher super zerstritten war, sich quasi geschlossen stellt. Der kandidiert 64, es geht katastrophal schief, aber der macht mit diesem States' Rights Slogan Wahlkampf. Das ist deswegen wichtig, weil er, das ist glaube ich 2 Wochen vor dem republikanischen Parteitag, auf dem er dann nominiert wird, hatte er gegen die Verabschiedung des Civil Rights Acts gestimmt, eben auch wegen States' Rights. Nicht nur wegen States' Rights, aber das ist natürlich das Argument. Und diese Strategie, also unter diesem Beispiel States' Rights an rassistische Ressentiments von weißen Südstaatenwählern zu appellieren, die traditionell nämlich Demokraten gewählt hatten und jetzt aber enttäuscht waren, weil die Demokratische Partei sich begann, landesweit langsam hinter die Bürgerrechtsbewegung zu stellen. Die wollte die amerikanische Rechte, die gerade den Entschluss gefasst hatte, okay, hier ist eine Gelegenheit. Wir versuchen erstens, die Republikanische Partei zu übernehmen und zweitens, den Demokraten quasi ihre seit dem New Deal existierende Koalition aufzubrechen, indem wir rassistische weiße Südstaatler abzwacken. Und das passiert eben unter diesem Slogan States' Rights. Wie gesagt, es geht katastrophal schief. Goldwater, es ist, glaube ich, eine der schlimmsten Niederlagen. Also er gewinnt eine einstellige Zahl an Bundesstaaten. Das ist nicht gut.
Ich glaube, es gab damals auch ziemlich viele Diskussionen um seine psychische Verfasstheit, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, deswegen die Goldwater-Regel, die sich dann etabliert, dass man nicht über den mentalen Zustand eines Kandidaten spekulieren soll, keine Ferndiagnosen und so weiter.
In heutiger Zeit mit Trump ist das natürlich etwas, wo viele sagen, naja, in Extremfällen vielleicht kann man doch.
Naja, ich sag mal so, wenn es so deutlich demonstriert wird und man sich begründet Sorgen machen kann, ist das, würde ich sagen, was anderes. Bei Goldwater war es eher so, die Demokraten haben ihn als Extremisten gezeichnet. Er hat es ihnen aber auch wahnsinnig einfach gemacht. Ja? Also er hat sich am Parteitag hingestellt. Und es gab vorher schon quasi feindliche Ads, Negative Campaigning, dass er super extrem und durchgeknallt sei. Er hat beispielsweise gesagt, taktischer Einsatz von Atomwaffen durchaus fein. Also er hat es ihnen auch einfach gemacht und hat sich dann am Parteitag hingestellt und hat eben diesen berühmten Satz gesagt, dass Extremismus zur Verteidigung der Achtung, Freiheit, keine Sünde sei. Also quasi, ja, ich bin extrem und das ist gut so. Wie gesagt, das kam nicht an. Aber das hat jetzt diese rechten Strategen dahinter nicht zum Umdenken bewegt, dass sie irgendwie sagen, ja, okay, hat nicht funktioniert, probieren wir es anders. Denn Goldwater ist der erste Republikaner und deswegen ist hier diese Dog Whistle so wichtig. Er ist der erste Republikaner, der mit dieser sogenannten Southern Strategy, so wird diese Technik dann genannt, Staaten in der ehemaligen Konföderation, also im tiefsten Süden, wo noch nie ein Republikaner gewonnen hat, erst der Erste, der mehrere davon gewinnt. Das heißt, die Überlegung ist dann im Lager der amerikanischen Rechten, okay, die Grundidee war richtig, also dieses Dog Whistling, es war nur zu offensichtlich. Wir können den Nächsten jetzt sich nicht dahinstellen lassen und sagen, ich bin ein Extremist und das ist irgendwie geil. Das kam nicht so gut an, sondern das muss man ein bisschen subtiler machen. Das sieht man dann tatsächlich bei Nixon und bei Reagan. Nixon war übrigens, das ist jetzt nicht meine Interpretation, dass der auch die Southern Strategy betrieben hat, sondern Nixon war tatsächlich sehr beleidigt, wenn man ihm gegenüber gesagt hat, dass Barry Goldwater das erfunden hat, weil das hat er für sich selber beansprucht. Bei Nixon funktioniert es nicht so gut. Diese Ex-Konföderationsstaaten gehen an George Wallace. Der ist ein offener Segregationist, aber es funktioniert auch. Nixon entwickelt das dann so ein bisschen weiter, sagt auch noch States' Rights, aber da ist dann auch oft die Rede von, es dürfte uns heute bekannt vorkommen, von Law and Order. Ja, also wir sind die Partei von Recht und Gesetz.
Was ja auch erstmal nett klingt. Ich meine, die PiS, die polnische Partei Prawo i Sprawiedliwość, das heißt ja auch ja so Recht und Gerechtigkeit. Das klingt doch nett.
Ja, wer ist schon dafür, dass man irgendwie Gesetze bricht und die öffentliche Ordnung stört? Das ist halt auch so ein praktischer Marketing-Trick, ne? Indem man quasi die Gegenseite automatisch in eine defensive Position bringt. Das hat man ja auch bei der Anti-Abtreibungsbewegung, ne? Man ist pro-life, dann sind die anderen automatisch pro-death. Wer ist schon für den Tod? Aber es funktioniert auch bei Nixon. Da spielen dann natürlich auch die Vietnamkrieg, Studierendenproteste, bilden da quasi so eine andere gesellschaftliche Kulisse, vor der diese Masche auch besser funktioniert, weil die Leute auf ihren Bildschirmen zu Hause eben Bilder sehen von Demos oder es werden irgendwie Steine geschmissen oder so. Und dann funktioniert diese Rhetorik besser. Und Reagan ist dann derjenige, der das quasi, diese Southern Strategy mit den Dog Whistles, wirklich landesweit zum großen Erfolg führt und diese Southern Strategy auch so ein bisschen geografisch aus dem Süden loslöst. Und ne, er ist derjenige, der dann das weitertreibt, aber andere Beispiele auch benutzt. Ja, also auch er redet von Law and Order. Wenn er gegen schwarze Sozialhilfeempfängerinnen hetzt, redet er Welfare von Welfare Queens. Please. Exakt, das ist das klassische Beispiel. Und falls Sie jetzt irgendwie denken, naja gut, die zwei interpretieren jetzt aber hier doch ganz fröhlich drauf los. Tatsächlich haben wir ein Zitat, das ist ein ganz bekanntes, von 1981 von einem der wohl einflussreichsten republikanischen Strategen, der das ganz offen gesagt hat. Also als er das dem Journalisten gesagt hat, hieß es erst, es ist anonym und es kam dann aber recht schnell raus, wer es ist. Es war nämlich Lee Atwater, der also erklärt, warum vor dem Hintergrund der den Erfolgen der Bürgerrechtsbewegung in den 50ern und 60ern man also in der amerikanischen Rechten gemerkt hat, okay, die Grundbedingungen, vor denen wir agieren, die haben sich verschoben und wir können unseren biologistischen Rassismus nicht mehr so krass offen raushauen wie noch Anfang der 50er. Ich habe es mitgebracht, ich lese es mal zumindest einen Teil davon vor, weil es ist recht lang. Er sagt, you start out in 1954 by saying N-word, N-word, N-word. By 1968 you can't say N-word, that hurts you, backfires. So you say stuff like forced busing, states' rights, all that stuff. You're getting so abstract now. You're talking about cutting taxes. Also müssen Steuern senken. Wen trifft das vor allem? Vor allem arme schwarze Menschen. Aber das sagt man nicht laut. And these are the things you're talking about that are totally economic things. And a byproduct of them is that blacks get hurt worse than whites. And subconsciously, maybe that is a part of it. But I'm saying that if it is getting that abstract, that coded, that we are doing away with the racial problem one way or the other. You follow me? Because obviously sitting around saying we want to cut this is much more abstract than even the busing thing and a hell of a lot more abstract than N-word, N-word. Also er sagt es ganz offen. Ne? Er sagt, das funktioniert so nicht mehr. Wir müssen anders kodieren und die Codes, die wir benutzen, um unserer Zielgruppe zu signalisieren, nee, wir sind schon noch rassistisch, keine Sorge. Die verändern sich mit der Zeit, aber das System ist quasi dasselbe, was dem zugrunde liegt.
Trump hat sich mehrfach sehr positiv über Richard Nixon geäußert.
Oh, ja.
ja, Make America Great Again.
Obwohl, das ist Reagan, aber Nixon erfährt zumindest so in der intellektuellen Seite der amerikanischen Rechten eine große Renaissance, weil natürlich die Kernwunde von Nixon ist ja, dass er aus dem Amt gejagt wurde und dass er quasi mit Unterstützung der Republikanischen Partei das Amt niederlegen musste. Also um das wettzumachen, spielt auch eine Rolle mit dann bei der Gründung von Fox News, so nach dem Motto, hätten wir quasi unsere eigenen Medienimperien gehabt, hätten wir die Kommunikation besser steuern können, wäre uns das nicht passiert.
Statt mal drüber nachzudenken, vielleicht sauber zu arbeiten, aber nein, das ist wahrscheinlich eine Verliererstrategie.
Man hat ja nichts gegen Korruption, sehr offensichtlich. Mhm. Aber also selbst Richard Nixon würde wahrscheinlich im Grabe erzürnen, was man in der US-Regierung heute alles so offen an Korruption machen darf, während zwar auch in seinem Team, als es um die, ich glaube, es war bei seiner, kurz vor seiner Wiederwahl, da wurde dann ein Antikorruptionsgesetz verabschiedet, wo es um strengere Regulierung für Wahlkampffinanzierung ging. Und kurz vor der Deadline, bevor das in Kraft tritt, haben HistorikerInnen nachgewiesen, sind Leute mit ganzen Aktenkoffern voller Bargeld ein- und ausgegangen im Weißen Haus, um schnell noch ein bisschen sich die Taschen voll zu machen. Das Problem hat Donald Trump heute nicht mehr. Also die Gesetze gibt es immer noch, aber es schert weniger scheinbar.
Für unser Gespräch heute habe ich mir einige Beispiele für aktuelle Dog Whistles rausgesucht. Oh ja. Und fangen wir mal mit diesem wunderschönen Beispiel an. Also ein Hinweis vorab, sowohl Annika als auch ich sind aus Gründen nicht mehr bei X aktiv und raten auch anderen nicht dazu, dort noch zu partizipieren. Aber wer die extreme Rechte beobachtet, muss sich natürlich dort ab und zu umschauen.
Ein reicher Text.
Am 14. Januar hat das Weiße Haus folgenden Post abgesetzt. Der Text ist kurz gefasst, da steht Which Way Greenland Man und da sieht man zwei Hundeschlitten und auf beiden ist jeweils die grönländische Flagge drauf. Und diese Hundeschlitten stehen an einer Weggabelung und es gibt zwei Optionen. Links führt der Weg zum Weißen Haus, dort ist eitler Sonnenschein, die US-Flagge weht im Wind, ziemlich paradiesisch. Und wenn sie aber rechts abbiegen würden, dann würden sie auf die große Mauer und den Kreml zusteuern und im Hintergrund sieht man die chinesische und russische Flagge und gigantische Blitze und der Himmel ist nicht nur dunkel, er ist lila. Trump droht ja eigentlich schon seit seinem Antritt mit erschreckender Regelmäßigkeit wahlweise sich Kanada oder Grönland anzueignen. Und manch einer hat damals in dem Kontext des Posts vielleicht gedacht, so naja, vielleicht ist das auch einfach taktisches Säbelrasseln, weil mal wieder Zollverhandlungen anstehen. Wie würdest du das sehen? Ist da eine Dog Whistle versteckt oder ist es tatsächlich nur Säbelrasseln?
Es ist beides. Ich weiß nicht, ob die Dog Whistle Donald Trump bekannt ist. Das würde mich wundern, aber who knows? Vielleicht ist er ja belesener in der Neonazi-Rechten, als ich es annehme. Man weiß es nicht. Eine Weggabelung ist, glaube ich, ein Yu-Gi-Oh!-Meme. Daher kannte ich es zumindest. Und Which Way Western Man ist ein Buch von 1978, verfasst von dem White Nationalist William Gailey Simpson. Und das, ja, wie beschreibt man das am besten? Das ist eine antisemitische, faschistische Hetzschrift. Ich habe zusammen mit einem US-Kollegen einen Text darüber geschrieben, als das Weiße Haus das gepostet hat. Und wir haben mal nachgeguckt, wo man diese Hetzschrift heute noch findet, wenn man sie lesen will. Und die am leichtesten auffindbare Ausgabe ist online eine Neuauflage von, ich glaube, es war 2003, herausgegeben von einem Neonazi-Verlag von National Vanguard Books. Also da findet man das. Der Verlag wurde gegründet von dem Autor der Turner Diaries, William Luther Pierce. Die Turner Diaries, das ist ein extrem rassistischer Roman, der
auch viele Attentäter inspiriert hat.
Genau, Oklahoma City Bombing beispielsweise. Es gab auch Hinweise oder Interpretationen. Die Historikerin Kathleen Bielow hat dazu mehrere Interviews gegeben und ich glaube auch ein Essay geschrieben, dass Elemente vom 6. Januar ebenfalls auf den Tag des Seils, Day of the Rope aus den Turner Diaries referieren. Also die Turner Diaries ist so eine Art Bibel amerikanischer Neonazis. Das muss man ganz offen so sagen. Und dieses Buch, Which Way Western Man, ist 2003 in Neuauflage erschienen in dem Verlag des Autors der Turner Diaries. Der hat auch die National Alliance gegründet, auch eine Neonazi-Organisation. Und der Autor von Which Way Western Man, William Gailey Simpson, war auch Mitglied der National Alliance. Also es ist ein Nazi-Buch, ganz simpel. Es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass ein Teil dieser Regierung eine Anspielung auf dieses Buch gemacht hat. Es gab im August, da hatte das DHS, also das Department of Homeland Security, sowas Ähnliches gepostet. Das war auch ein vermutlich KI-generiertes Bild. Und es war eine Rekrutierungsanzeige für ICE, also für die Abschiebebehörde, die gerade ganze Städte terrorisiert in den USA. Also es war quasi ähnliches, also nicht dasselbe Motiv, aber auch Wegweiser mit verschiedenen apokalyptischen Wörtern drauf und oben drüber dann Which Way American Man.
Also spätestens nach dem ersten Posting hätte man wissen müssen, was das auch in der öffentlichen Diskussion auslöst. Und da kann man eigentlich auch nicht mehr sagen,
wusste ich nicht. Es gab auch Medienberichterstattung dazu. Ich glaube deswegen auch nicht, dass es ein Zufall ist. Wenn man sich das Postingverhalten des DHS so anschaut, dann lässt einiges darauf schließen, dass dort und nicht nur dort, dazu kommen wir gleich auch noch, Leute sitzen, die tief, tief, tief in rechtsextremen bis explizit Neonazi-Online-Subkulturen sich aufhalten und mit dieser Bildsprache ganz aktiv spielen und auch mit diesen Referenzen spielen, weil natürlich dann die folgende Diskussion wie bei jeder Dog Whistle immer ist, ach, aber das hat er doch gar nicht explizit gesagt, da ist ja keine Fußnote, die sagt, siehe William Gailey Simpson. Aber das ist natürlich auch gewollt, weil dann kann man sich natürlich zurücklehnen und sagen, das macht das Weiße Haus ja auch gerne, oh, es ist alles, die Medien sind komplett durchgeknallt. Also das ist eine Standard-Nazi-Referenz, weil dieses Buch fasst, wie auch der Titel letzten Endes, die Hauptbehauptung dieser Ideologie zusammen. Ja, also Western Man meint White Man und dahinter steckt der Glaube daran, dass die weiße Rasse, und ich sage jetzt explizit Rasse und nicht Race, weil das im biologistischen Sinne gemeint ist, dass die weiße Rasse vom Untergang bedroht ist und gerettet werden muss, indem allen, die nicht dazugehören und die sich nicht irgendwie unterjochen lassen, Gewalt angetan werden muss. Also das ist ganz explizit. Und wie gesagt, ob Trump das selber weiß, ist letzten Endes auch egal, weil übrigens auch in den Reaktionen, dazu kommen wir auch gleich bei ein paar anderen Beispielen noch, sich zeigt, dass Nazis online, reale Nazis mit
das feiern.
Eindeutigen Nazi-Symbolen in ihren Profilbildern sagen, geil, wir verstehen euch, weiter so. Das ist ganz eindeutig, würde ich sagen.
Kommen wir nun zum nächsten Beispiel. Am 9. Januar hat der Ex-Account des US Departments of Homeland Security ein Bild von einer Landschaft mit majestätischen Bergen gepostet. Man sieht darauf so die Umrisse eines Cowboys, der über so eine Steppe im Winter reitet mit einem Pferd. Und im Himmel ist etwas, ja, das würde ich so als Stealth-Flugzeug oder
Kampfjet.
Wahlweise Drohne identifizieren oder ein Kampfjet. Und darauf ist ein großer weißer Schriftzug und da steht, we will have our home again. Und dazu ein Link, join.ice.gov. Was ist daran problematisch?
Vieles. Zum einen, so auf den ersten Blick, ist das eine Bildsprache, der sich diverse US-Behörden unter dieser zweiten Trump-Regierung ja gerne bedienen. Also so diese Frontier-Bilder, also Bilder, die man mit der...
Die gute alte Zeit.
Ja, als man noch...
Als Kinder noch wahrscheinlich eine Sterblichkeitsrate von viel, viel höher hatten.
Ja, und als noch marginalisierte Menschen ungestraft umgebracht werden konnten bei der Verschiebung der Westgrenze. Das ist ja mit Frontier gemeint. Also das Cowboy-klassisches Amerikaner kann man sagen, gut, das ist halt irgendwie Kitsch. Aufgeladener Kitsch, aber jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich finde es durchaus auch bedeutsam, dass wir diesen Kampfjet da oben sehen. Also wir haben quasi Frontier und Militarismus in einem und das als Aufruf, sich ICE anzuschließen. Also auch das ist dann eine Rekrutierungsanzeige. Das ist irgendwie so weit, so platt. Aber interessant wirklich wird es eben mit diesem Text, We'll have our home again, also wir werden, also unsere Heimat wird wieder uns gehören. Da könnte man schon allein an dem Satz viel ruminterpretieren. Tatsächlich ist We'll have our home again ein Zitat aus einem gleichnamigen Lied, das in White Nationalist und in Neonazi-Kreisen sehr verbreitet ist. Jetzt können Sie vielleicht sagen, gut, Dietmar Brockschmidt lehnt sich hier wieder sehr weit aus dem Fenster. Ob der Mensch, der das hier gepostet hat, das weiß, fragwürdig. Es wusste zumindest die Person, die es auf dem Instagram-Account des DHS gepostet hat, denn da haben sie genau den Song als Musikunterlegung gewählt. Das macht es uns ein bisschen einfacher, das zu identifizieren. Den Post haben sie dann später gelöscht. Der ist nach wie vor online und der Song ist von einer A Cappella-Gruppe namens Pine Tree Riots. Die hat laut dem Southern Poverty Law Center, das ist eine gemeinnützige Organisation, die Rechtsextremismus untersucht, Verbindungen zu einer White Nationalist-Gruppe namens, und in der Schreibweise ist dann kein Umlaut da, Mannerbund, also Männerbund. Und das ist eine Gruppe, die sich selber als pro-weiße Bruderschaft und als Bruderschaft rechtsradikaler Männer bezeichnet. Also ne, keinerlei Interpretationsspielraum mehr. Und auch selbst wenn man sich den Liedtext anschaut, ist das sehr eindeutig. Da geht es nämlich darum, dass weiße Männer seien jetzt in Anführungszeichen fremd im eigenen Land und ist letzten Endes eine Androhung von ethnischer Säuberung. Der Refrain, ich habe ihn mal herausgeschrieben, geht: Oh, by God, we'll have our home again. By God, we'll have our home. By blood or sweat, we'll get there yet. By God, we'll have our home. Ja, also das ist quasi die Musikwerdung, schlechte Musikwerdung des Verschwörungsmythos vom Great Replacement. Deutsche Variante davon ist Umvolkung. Also ein Klassiker der extremen Rechten, die Vorstellung, dass irgendwelche geheimen Mächte, meistens sind damit Juden gemeint, dass die zusammen mit irgendwelchen nebulösen Eliten,
heutzutage Deep State genannt,
genau, Deep State, den Austausch oder gar die Vernichtung weißer Menschen planen und sie durch in ihren Augen leicht steuerbare, nicht weiße Menschen ersetzen wollen. Das ist quasi so dieser Hauptmythos. Und da, also auch das, ne, ist ganz eindeutig. Wie gesagt, hier kann man sagen, gut, das ist jetzt auf den ersten Blick irgendwie nicht ersichtlich. Man kann sagen, we'll have our home again ist irgendwie ominös und die racial Konnotationen kann man sich denken, wenn man weiß, welches politische Projekt dahinter steckt. Aber wie gesagt, mit dem Song, den sie auf Instagram noch dazu gepostet haben, bevor das Ganze gelöscht wurde, nachdem es Schlagzeilen gab, macht es ganz eindeutig.
Ich habe auch gelesen in einem US-Artikel, dass vor allem aus Richtung der Proud Boys da sehr viel Applaus kam. Stimmt das?
Ja, das ist halt, ne, also ist halt genau deren Ding. So Männerbund kommt gut an und es gibt so ein paar Varianten von ähnlichen Songs, die dann von Proud Boys aufgegriffen wurden. Also bei einem, es geht dann mehr so in den Gaming-Bereich, bei einem bestimmten Mod von Hearts of Iron 4, wo man auch quasi aktuelle oder vor kurzem noch aktive Nazi-Terrorgruppen spielen kann. Da gibt es dann auch einzelne Songs, die dann bei Fanvideos benutzt werden und die dann repostet werden von irgendwelchen Proud Boy-Gruppen. Also auch da ist es ein tiefer Sumpf und dass die Proud Boys das gut finden, weil also ne, der Songtext ist ja quasi die Zusammenfassung des Proud Boy-Programms. Das passt schon sehr gut.
Ja, und ich finde gerade vor dem Hintergrund mehrerer Eiseinsätze, bei denen mittlerweile ganz schön viele Menschen getötet worden sind, wenn man mal die ganzen Fälle zusammenzählt, ist auch dieses Bild des Cowboys bei der Rekrutierung ja nochmal doppelt zynisch, weil damit natürlich auch ein gewisses Bild von Männlichkeit verbunden ist. Und in einem Artikel für den Volksverpetzer hattest du dir ja auch die Bildsprache von einem anderen Ex-Posting nochmal angeschaut. Und zwar geht es hier um ein Posting des offiziellen Accounts des Undersecretary of War for Research and Engineering. Was siehst du hier, was vielleicht andere Leute nicht sehen?
Ja, also ich weiß nicht, ob man es, ich glaube, man sieht das, die Schattierung sieht man nicht so gut hier auf dem Bild, aber quasi über dieses Bild übergelegt.
So leicht die US-Flagge ist im Hintergrund, meine ich, oder?
Ja, genau. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen wie so ein lila Prisma-Effekt ist auch noch drüber gelegt.
Also es erinnert mich irgendwie an ein Zombie-Computerspiel, Entschuldigung.
Mhm. Ja, total. Also wir sehen, ich beschreibe es einfach mal, wir sehen von den Umrissen her sollen es vermutlich Soldaten aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sein.
Also die haben diese dreieckigen Mützen.
Genau, die sich durch den Nebel heranpirschen und man sieht die Nebelwand, man sieht ihre schwarzen Silhouetten. Oben drüber steht American Dynamism und über ihnen fliegt ein Drohnenschwarm und man sieht nichts außer den schwarzen Umrissen und ihren leuchtend weißen Augen und dieser Prisma-Effekt, der da drüber liegt, den man jetzt nicht so richtig sieht, der ist, also es sind so leicht pinke bis lila Schattierungen, das ist so ein klassischer Prisma-Effekt, der in einem ästhetischen Online-Subgenre namens Fashwave benutzt wird, vorkommt. Also das ist so eine Subkultur, die so um 2016 rum entsteht und das kann man erkennen am bestimmten Merkmal, das ist jetzt nicht das einzige Beispiel, wo jetzt das Department of War, das DHS, das Department of Labor und das Weiße Haus meiner Ansicht nach diese Fashwave-Anspielung machen, indem sie Elemente daraus benutzen. Es gibt klassische Charakteristika, wenn die zusammenkommen, ist es relativ eindeutig. Also es sind so Violetttöne, es gibt so einen Prisma-Effekt. Wenn eine Schrift drüber ist, ist jetzt hier nicht der Fall, aber wenn eine Schrift drüber ist, ist das manchmal in so VHS-Körnung-Schrift gehalten. Und hat generell auch so ein bisschen so eine 80er-Jahre-Techno-Ästhetik. Und der Medienwissenschaftler Simon Strick hat sehr viel zu Fashwave geschrieben, unter anderem auch in seinem Buch Rechte Gefühle, was ich sehr empfehlen kann, was man allerdings nicht unterwegs lesen sollte, weil es sehr viele Bilder drin gibt. Und das kann in der U-Bahn schräge Seitenblicke zur Folge haben, zu Recht schräge Seitenblicke.
Sprichst du aus Erfahrung?
Ja, ich habe es mal im Flugzeug gelesen und habe dann zum Glück in einem Gespräch mit dem Sitznachbarn, der erst mich sehr schräg anschaute, gesagt, es ist Recherche, es ist Fachliteratur. Und dann war er beruhigt. Ja, also der erklärt Fashwave und diese Faszination von der amerikanischen White Nationalist und Neonazi-Szene mit den 80ern damit, dass die das wahrnehmen, als angeblich das letzte Jahrzehnt, in dem weiße Männlichkeit sich noch ungestraft die Bahn brechen durfte.
Als der Wall of Wall Street noch wüten durfte.
So ist das. Als man noch Slurs sagen durfte, ohne dass man deswegen angeblich gecancelt, klassisches Erzählung, ne? Also das steckt so dahinter. Und Nostalgie ist auch ein fester Bestandteil von rechtsextremer oder faschistischer Meme-Kultur. Also das sieht man auch immer wieder.
Das ist ja auch diese Grunderzählung. Früher war alles besser. Wir müssen unsere Vergangenheit zurückholen. Und die wird dann aber ausgemalt in Farben, die gar nichts mit der Realität oft zu tun haben.
Ich habe manchmal das Gefühl, es geht auch gar nicht darum zu behaupten, das war früher so, sondern das ist fast so ein imaginärer Sehnsuchtsort, der versprochen wird, wie so eine, also aus ihrer Sicht eine Utopie, für alle anderen eine Dystopie, die gemalt wird und die man quasi vor den Leuten herträgt und sagen, guck mal da darfst du dann all die Dinge machen, die du angeblich nicht mehr darfst oder da werden dann die Gruppen, die du hast, bestraft und dann wird es dir besser gehen. Also das ist auch so, ne, das goldene Zeitalter, zu dem man zurück muss. Die Erzählung von Untergang, von Degeneration, von dem Verschwinden der weißen Übermacht, die wiederhergestellt werden muss.
Und auch irgendwie die Idee einer natürlichen Ordnung.
Ja,
also wenn es früher so war, dann war das richtig. Veränderung ist dann erstmal nicht gut.
Genau. Und je nachdem, in welches Genre von Rechtsextremismus man geht, ist quasi die vermeintlich natürliche Ordnung wird unterschiedlich begründet. Ja, also die einen fangen dann an, von Sparta zu reden und konstruieren Sparta als weiß. Ist auch völlig absurd, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Oder es ist die Gottgewollte.
Wobei, ich habe letztens interessanterweise gelesen, dass die Frauen in Sparta ganz schön viel zu melden hatten, weil die Männer ständig im Krieg waren.
Ja, das würde diesen Leuten gar nicht gefallen, denn das wäre in ihrer Sicht eine falsche Erzählung aus den bösen Elfenbeintürmen, wo weiße Männer bekanntermaßen unterdrückt werden und nichts zu melden haben an Universitäten. Da findet man ganz wenige von ihnen. Aber also, ne, und das hier ist deswegen ganz interessant, weil, also, ne, wir haben den Militarismus dabei, aber es ist auch irgendwie, also zumindest behaupte ich jetzt mal für Außenstehende, es ist ein bisschen weird, ja? Also es ist jetzt nicht was, wo man sagen würde...
Also ich könnte mir das auch als Computerspielcover vorstellen.
Absolut.
Und ich glaube, das ist aber auch die Zielgruppe.
Oh, total. Weil ich bin da zwar tief drin, aber ich kenne Leute, die sind noch tiefer drin. Und dann habe ich einen US-Kollegen, der heißt Hampton Stall, kontaktiert, der sich auch in der ganzen Gaming-Szene viel besser auskennt als ich. Und habe ihm das geschickt und habe gesagt... Was sind die Bildassoziationen in rechtsextremer Bildsprache, die du hier siehst? Und der hat halt gesagt, also einmal, vielleicht erinnern sich manche noch dran, es gab eine Zeit, da ist auch Elon Musk immer mit so einer schwarzen Basecap mit Frakturschrift Dark Maga rumgelaufen. Das war, glaube ich, so ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo er bei CPAC die Kettensäge hochgehalten hat, so als Verordnung auf dem Zeitstrahl. Und da gab es dann diese Bilder, wo dann Trump die so rote Laseraugen draufgesetzt wurden. Und dann wurde das dann irgendwann, war noch zu Bidens Amtszeit und dann wurde das irgendwann von den Demokraten quasi entfremdet und dann auf Joe Biden angewandt. Aber das ist quasi der Ursprung. Und Hampton Stall meint, also ne, bei Dark Maga waren diese roten Laseraugen, soll so ein Eindruck von einer erwachenden Macht und bedrohlich und es kommen die Laser, jetzt wird aufgeräumt, hervorrufen.
Also ich muss sagen, ich gucke ja auch so eine Serie, die heißt The Boys und meine Assoziation mit Laseraugen ist da gar nicht positiv.
The Boys tut einiges, um gegen diese Assoziation zu...
Also zum Erklärung der Kontext, da gibt es halt einen Bösewicht, der heißt Homelander, ist halt auch Hardcore-Fasche und er hat sehr starke Laseraugen.
Ja, absolut. Und das hier ist ja jetzt ein bisschen anders, weil die Laseraugen sind jetzt nicht rot. Und ich fand dann super spannend, dass er gesagt hat, seine erste Assoziation, was halt auch zu Online-Subkulturen gut passt, sind neben diesem Dark-Maga-Zeug so aus dem Horrorfilm-Genre so das Found-Footage. Weißt du, also wo es um so paranormale Wesen, die irgendwie mit dem Nachtsichtgerät gefilmt werden, geht. Und, das wusste ich nicht, weil ich es nie gespielt habe, Nazi-Zombies aus Call of Duty. Also auch hier lässt die Schaffung dieses Bildes darauf hin, also weist darauf hin, dass hier jemand sehr, sehr, sehr online ist. Ich würde sagen, das sind wir beide ja auch, aber diese Person dürfte zumindest nicht aus Recherchezwecken in anderen Räumen unterwegs sein. Und was ich hieran spannend fand, ich habe dann durch die Kommentare gescrollt, man sieht dann auch daran, wie generative KI dann eingesetzt wird von anderen offensichtlichen Fascho-Accounts, die darauf dann reagieren.
Remix-Kultur.
Genau, und die das entweder leicht abwandeln oder noch einen drauflegen visuell oder es zusammenkopieren mit anderen Elementen. Also das ist auch irgendwie so eine Bildsprachenkommunikation.
Kommen wir nun zum nächsten Beispiel. All das hat ja auch sehr viel mit so klassischen Männlichkeitsbildern zu tun.
Ja, ja.
Und in eine ähnliche Kerbe schlägt dann auch diese Kampagne des Labor Departments. Magst du mal für die Zuhörenden beschreiben, was du da siehst und was für eine unterschwellige Botschaft sich aus deiner Sicht da versteckt?
Ja, also es ist, sage ich mal, eine Bildsprache, die an
Propagandaplakate,
sei es jetzt sowjetische Propaganda, Nazi-Propaganda.
So 60er vielleicht.
Ja, aber schon auch noch ein bisschen früher, würde ich sagen. Also das Feeling ist eher so 30er, würde ich sagen. Nicht nur, aber schon auch. Und wir sehen hier ausschließlich weiße Männer. Ich glaube, irgendwann haben sie auch mal ein Bild gepostet, wo eine nicht weiße Person drauf war. Es war aber, glaube ich, nachdem dieser Artikel erschien. Jedenfalls, also das soll die Workforce, ja, die Arbeitnehmerschaft darstellen.
Also da stehen dann auch so Slogans wie Your Nation Needs You und dann so ein Typ und dann im Hintergrund irgendwie eine Freiheitsstatue oder Make America Skilled Again und im Hintergrund Baukräne.
Build Your Homeland's Future, also Homeland ist ganz groß. Oder dann, ich glaube, einer der Tweets vom Labor Department hatte auch drüber, ich glaube, es war Labor Department, drüber stehen One Homeland, One People, One Heritage. Wo natürlich der Anklang an ein Volk, ein Reich, ein Führer auch angesichts dieser Bildsprache sich zumindest mal in den näheren Dunstkreis bewegt.
Es gab da auf jeden Fall eine große Diskussion in den USA.
Und aber letzten Endes ist das die Bildwerdung der Arbeitspolitik und generell der Politik dieser Regierung, die sich ja explizit seit Amtsantritt von Trump erneut gegen die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung wehrt, mit großer Seitenhilfe vom Supreme Court, der gerade den Voting Rights Act, das, was noch davon übrig war, gekillt hat. Aber hier ist ja die Botschaft dahinter, wer hat ein Anrecht auf Jobs? Ja, also abgesehen davon, dass sie so American Jobs for Americans, wir wissen, wo das deutsche Äquivalent her ist, das ist so ein klassischer NPD-Slogan. Das ist ganz eindeutig. Also das hier ist die Bildwerdung letztlich eines Resegregationsprogramms überhaupt.
Vor allem, es fehlen nicht nur People of Color, es fehlen auch Frauen. Die sind dann wahrscheinlich zu Hause als Threat Five.
Ja, manchmal. Also es ist jetzt hier nicht zu sehen, aber es gibt auch Beispiele, wo neben dem grimmig reinschauenden blonden weißen Mann mit breiter Brust dann auch eine Frau und ein Kind stehen, denn der Mann als Ernährer muss ja quasi Geld ranschaffen. Aber es ist letzten Endes das, was dieses Ganze, wir haben ja eben über Dog Whistles geredet, ja, das ist das Projekt, was hinter Anti-DEI, ja, Diversity, Equity und Inclusion Rhetorik steht. Der Journalist Jamel Bouie hat gesagt, das Anti-DEI-Projekt ist ein Resegregationsprogramm und das sehen wir in den Handlungen dieser Regierung tagtäglich.
In deiner Arbeit beschäftigst du dich ja auch viel mit der religiösen extremen Rechten in den USA. Und man muss ja sagen, gerade so diese religiöse Melange hat ja nochmal ihre ganz eigenen Codes und ihre ganz eigene Bildsprache. Und es gab ja auch ziemlich viele Diskussionen rund um die Tattoos dieses guten Mannes. Ihr seht ein Bild des US-Kriegsministers. Was heißt jetzt tatsächlich so? Pete Hegseth.
Will er genannt werden, genau.
Was hat das damit auf sich?
Ja, also der Mann hat eine ganze Reihe von Tattoos. Es geht auch noch an den Unterarmen weiter und die werden auch regelmäßig geupdatet. Vor ein paar Monaten hatte er sich ein neues zugelegt. Das war das Wort Ungläubiger auf Arabisch. Da habe ich dann eine Nachricht von einem US-Kollegen, mit dem ich schon mehrfach über Pete Hegseth geschrieben habe, bekommen. Achtung, es gibt ein neues Tattoo. Und also ich habe viel mehr Zeit meines Lebens, als ich gerne zugeben würde, damit verbracht, Standbilder von Pete Hegseth, Badevideos auf Instagram zu untersuchen und reinzuzoomen. Deswegen weiß ich leider auch, dass er, bevor er Kriegsminister wurde und noch erfolgloser Wochenendmoderator bei Fox News war, Handgranaten in Seifenform auf Instagram vertickt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, das ist so eine Mischung aus, ich sag mal, so Symbolen, die in der so Militia-Szene beliebt sind. Man auch sagen kann, gut, damit kann man irgendwie rechnen. Was jetzt schon relevant ist, ist hier einmal das Jerusalemkreuz auf der Brust. Kann man sagen, gut, das ist ein historisches Symbol, das muss nicht automatisch einen Kreuzzugbezug haben. Allerdings, ich habe mit dem Medievisten Matt Gabriele dazu geschrieben, es ist nie ein gutes Zeichen, wenn dir ein Medievist sagt, wir müssen was Aktuelles über US-Politik schreiben. Das bedeutet meistens, es geht irgendwie um Kreuzzüge. Jedenfalls hat er gesagt, der Tattoo-Kontext, ja, also das sieht man jetzt hier auf dem Bild nicht, aber hat hier noch ein großes Schwert mit einem Bibelvers
am Arm
und dann eben noch in Frakturschrift Deus vult.
Was heißt das?
Achso, Gott will es, angeblich der Schlachtruf der ersten Kreuzzüge. Das ist eindeutig. Und wenn man jetzt sagt, gut, vielleicht ist der Mann nicht so belesen, Pete Hegseth hat außerdem also das Jerusalemkreuz, das Symbol des, ich glaube, des ersten Kreuzritterstaats. Jedenfalls hat Pete Hegseth dankenswerterweise es uns einfach gemacht und auch ein Buch namens American Crusade geschrieben, amerikanischer Kreuzzug, wo er die Kreuzzüge als Vorbild für Innen- und Außenpolitik sieht und Donald Trump als Crusader in Chief, also als Chefkreuzritter. Kämpfer, was auch immer bezeichnet. Also auch da, es ist sehr eindeutig und das ist zusammen jetzt genommen mit dem neuen Tattoo, Ungläubiger in Arabisch, zusammengenommen damit, dass wir Berichte haben, dass er angeblich in Ohio 2015 in einer Bar besoffen Kill All Muslims gebrüllt hat, ist das sehr eindeutig. Ja, unangenehm.
Und nun muss man ja sagen, dass so diese Diskussionen um Dog Whistles und die US-Regierung nicht neu sind. Bereits in der ersten Amtszeit 2018 gab es eine Riesendebatte um eine Pressemitteilung des Departments of Homeland Security. Der Titel der PM lautete wie folgt: We must secure the border and build the wall to make America safe again. Diese 14 Wörter, so einige Expertinnen damals, erinnern stark an eine zentrale Botschaft von White Supremacists. Teilst du diese Einschätzung?
Ja.
Was für 14 Wörter sind gemeint?
Also die 14 Wörter ist so eine Art rassistisches Glaubensbekenntnis von nicht nur amerikanischen Neonazis und White Supremacists, ist we must secure the existence of our people and a future for white children. Von der Satzstruktur her gewisse Ähnlichkeiten. Und das ist ein Glaubenssatz, den gibt es so ein bisschen in unterschiedlichen Ausführungen, aber das ist der am weitesten verbreitete in diesen Kreisen, geht zurück auf den Neonazi-Terroristen David Blaine, der zur Nazi-Terrorzelle The Order gehörte. Da kommt es her und dahinter, das knüpft an das an, was wir eben besprochen haben, dahinter steht also der Glaube, dass die in Anführungszeichen weiße Rasse vom Aussterben bedroht sei durch Einwanderung und so weiter und so fort und dass also jetzt sofort was passieren muss, um dieses Aussterben, um den in Anführungszeichen weißen Genozid zu verhindern. Und das schließt Gewalt ganz explizit mit ein. Also wie gesagt, der Ursprung sind terroristische Neonazi-Kreise.
Und man sieht das auch sehr stark online, dass manchmal das nicht ausgeschrieben wird, sondern einfach nur die Zahl 14
genau.
Schon als Code verstanden wird. Egal ob als Tattoo oder auf Bildern oder dass man die Zahl halt irgendwo einwebt.
Ja.
Das wird halt in der Szene bewusst als Code genutzt. Aber würdest du sagen, das ist schon safe zu sagen, da saß jemand hinter, der hat sich dazu Gedanken gemacht, oder kann das nicht einfach auch Zufall sein? Ne? Womit wir wieder bei der Schwierigkeit tatsächlich sind von Plausible Deniability, ne? Also du kannst es nicht sagen.
Ich sag mal so, isoliert gesehen, ohne zu wissen, wer zu dieser Zeit bei Homeland Security so unterwegs war, wer in der Regierung saß, was Stephen Miller in seiner Freizeit alles so liest.
Was liest er denn so?
Es gab ein großes E-Mail-Leak von E-Mails, die Stephen Miller geschrieben hat. Ich glaube, das war vor mehreren Jahren. Und da hat er sich zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, war er großer Fan, wie auch übrigens Steve Bannon und Marine Le Pen vom Raspeis Heerlager der Heiligen, Camp of the Saints.
Oh, das habe ich tatsächlich gelesen. Tu es nicht, falls du es noch nicht getan hast. Es ist ein schlimmes Buch.
Es ist ganz schlimm und ich habe es gebraucht, gekauft für das nächste Buchprojekt, weil ich direkt zitieren muss. Also das ist quasi vielleicht so der Origin-Umvolkungsroman.
Die Sprache ist auch wirklich
ja.
schlimm, ne? Also so Menschen, die nicht weiß sind, werden halt mit Insekten, mit
Parasiten
verglichen, ne? Also was halt auch viel an die Sprache, die dann bei Pegida wieder hochgekommen
komplett.
Ist, dran erinnert. Ne?
Genau, und halt auch Kommunikation mit White Nationalists und White Supremacists, beziehungsweise mit Leuten, die in diesen Kreisen unterwegs waren.
Und Gewaltfantasien, krasse Gewaltfantasien
ja.
auch gegenüber Linken. Also der Held
ja.
ist quasi so ein Konservativer, der sich nach der alten Welt sehnt.
Und auch die Kirche hat versagt, weil die Kirche sich einer falschen Idee
natürlich,
von christlicher Nächstenliebe
ja.
hingibt und die nicht weißen Horden, die über Europa herfallen, nicht abwehrt. Also es ist ganz übel. Ich würde sagen, ne, wäre das ein, Achtung, Einzelfall gewesen, könnte man sagen, okay, weiß ich nicht. Aber ich finde halt gerade die Satzkonstruktion, den Kontext, dass es hier um menschenfeindliche Migrationspolitik geht, angesichts dessen, wer dort gearbeitet hat, das würde ich nicht als einzelnes Beispiel nehmen, aber ich glaube, man kann auch da relativ sicher von ausgehen.
Wir sehen es im Gesamtkontext,
ja.
womit wir beim nächsten Punkt wären.
Mm.
Als Neujahrsgruß postete das Weiße Haus dann ein Bild von Trump mit einem einzigen Wort drauf.
Frohes neues Jahr.
Remigration.
Ja.
Und hier schließt sich, finde ich, auch der Bogen zur Kommunikation der extremen Rechten mhm. in Europa und vor allem in Deutschland, weil die AfD benutzt den Begriff Remigration ja mittlerweile extrem intensiv und versucht, ihn wirklich zu normalisieren mhm. und zu etablieren. Und bei Kritik heißt es dann oft mehr oder weniger so, naja, damit ist halt nur die Abschiebung von Menschen gemeint, deren Antrag auf Asyl abgelehnt werden. So ist ja gar nicht so viel anders als die Union. Magst du mal etwas darüber erzählen?
Genau, also Remigration oder hier Remigration ist ein rechtsextremer Kampfbegriff, der letzten Endes, so würde ich das runterbrechen, der das Prinzip von ja letztlich ethnischer Säuberung dessen, was als in Anführungszeichen Volksgemeinschaft verstanden wird, durch seinen pseudo-akademischen Klang intellektualisieren und normalisieren soll. Ja, also das klingt halt irgendwie anders als Umvolkung.
Ist ja quasi das Gegenteil von Migration.
Ja, genau. Da ist man halt gegen Migration. Und das ist letzten Endes eine relativ erfolgreiche Verharmlosung des menschenfeindlichen Konzepts, was dahinter steht. Und ich finde es ganz interessant, also dass Remigration, dass das auch von der US-Rechten in, sag ich mal, in politischen Führungspositionen so benutzt wird, ist relativ neu. Ein interessanter Aspekt ist ja auch, dass Martin Sellner, der ja auch ganz groß bei der Begriffsprägung dabei ist, mit einer amerikanischen Rechtsextremistin verheiratet ist. Ich glaube auch immer noch, oder? Ja.
Ich meine schon, ja. Und sie hatte früher diesen YouTube-Kanal, genau. Und hat auch ein Buch geschrieben darüber, dass Frauen wieder Frauen sein sollen. Und
wieder gebären, ja.
Also es, man hört manchmal Kinder schreien jetzt, wenn er seine Telegram-Stories anspricht. Ja.
Aber das ist ein Versuch. Also ich weiß nicht, hast du das Gefühl, es ist erfolgreich, diese Normalisierung dieses Begriffs?
Total, leider total. Also man hat ja am Anfang in der deutschen Debatte gesehen, nach den Enthüllungen um die Konferenz in Potsdam, dass man so ein bisschen zurückgerudert ist. Aber dann haben ja sehr schnell auch Personen aus der AfD gepostet. Ne? Also Remigration, das ist ein Versprechen.
Ist das nicht auch mittlerweile im Parteiprogramm drin?
Ja, mittlerweile, ne? Wird es sehr offensiv benutzt. Und man hat wirklich, finde ich, es sehr erfolgreich geschafft, diesen Begriff zu normalisieren und benutzt ihn mittlerweile auf Social Media unglaublich aggressiv und inflationär. Und dahinter steckt ja auch diese Idee aus der französischen extremen Rechten, das ist das Bild einer homogenen Volksgemeinschaft, was halt wirklich rassistisches Denken ist. Das gilt es dann zu erreichen, indem man eben alle, die nicht diesem, in Anführungsstrichen, Volkskörper dazu passen, ne? Also dass man diese Leute des Landesverband und im Endeffekt sind es halt rechtsextreme, ja, wirklich Gewaltfantasien, weil man muss sich ja fragen, wie soll das denn erreicht werden? Ja, also ich bin ja auch nicht in Deutschland geboren.
Ja, und das ist letzten Endes, ne, also so zum Thema Gewaltfantasien, das sieht man ja auch regelmäßig in Posts der US-Regierung, dass der Prozess einer gewaltvollen Abschiebung oder von Zugriffen oder Kidnappings von ICE durch ICE-AgentInnen, das ist nicht nur Content, sondern besonders gewaltvolle Szenen werden da auch zu Postings gemacht. Ja, also nur die kurze Erinnerung an den Post, ich glaube, es war auch das Weiße Haus mit den Ketten und dann noch mit dem Ketten-Emoji und dann irgendwie das beste ASMR oder sowas von Leuten, die eben in Ketten gelegt zum Flugzeug geführt worden.
Also ASMR, das sind so Sounds, die Leute gerne hören, beispielsweise halt irgendwie so.
Weil es dann so am Kopf hinten irgendwie so tingelt.
Ich meine damit halt eher so Regengeräusche, aber Trump-Wähler meinen damit anscheinend anderes.
Ja, oder Influencer, die flüstern oder so über Bürsten streichen, ja.
Das war jetzt ganz schön harte Kost. Und am Ende steht natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Na, also wir sehen Postings, wo manchmal mehr, manchmal weniger offensichtlich eine versteckte Botschaft drin ist, absichtlich, unabsichtlich. In den meisten Fällen würde ich tatsächlich sagen, das ist relativ klar bei den Beispielen, die wir hier vorgestellt haben. Und das Problem ist ja aber, dass wenn Kritik kommt, dann sofort zurückgerudert wird, so nach dem Motto, die hetzen nur gegen uns, die sehen Gespenster. Und gerade auf Social Media sorgt dann ja diese Empörung, ne, oder diese Kritik für zusätzliche Reichweite. Und ich frage mich mittlerweile, ob das nicht Teil der Rechnung ist. Was würdest du sagen, wie würde ein guter Umgang in der Kommunikation von uns allen oder vielleicht auch von Medienschaffenden aussehen, wenn sie auf solche Dog Whistles stoßen? Brauchen wir beispielsweise mehr Wissen über rechtsextreme Codes?
Ja, also ich glaube, es wäre super, wenn, es ist ein bisschen schwer, das zu fordern, wenn in Redaktionen, da gibt es das teilweise auch, aber wenn es da entweder mehr Wissen gäbe oder wenn man zumindest in solchen Fällen dann, es passiert ja in manchen Fällen auch, aber leider nicht oft genug, entsprechende ExpertInnen konsultieren würde. Also ich verstehe den Einwand zu sagen, hilft das nicht quasi in der Reaktion dann auf die Empörung wieder Rechten? Ich glaube, das Problem ist, dass es in beide Richtungen funktioniert. Wenn man das nicht einordnet, wird es weiter normalisiert. Wenn man es einordnet, schreien sie laut auf und sagen, nein, das ist doch alles gelogen. Und ich glaube, es hilft nicht zu sagen, okay, dann lassen wir das durchgehen, sondern es ist dann Aufgabe von ExpertInnen, das darzulegen, leicht verständlich und geschlossen, um eben zu verhindern, dass dann gesagt wird, okay, das ist doch jetzt nur ein Beispiel, sondern dann idealerweise halt den Kontext gleich mitliefern. Das lässt sich schwer machen in einer kurzen Zeichenzahl oder in einem kurzen Soundbite.
Aber es gibt Links.
Es gibt Links. So ist das, ja.
Liebe Annika, vielen Dank für das Gespräch und diese wichtigen Einblicke in deine Arbeit.
Sehr gern. Vielen Dank.